Willkommen heißen an diesem Sonntagmorgen, wenn wir uns versammeln dürfen. Schön, dass wir singen können, dass wir Gott loben können, dass wir uns an geistliche Wahrheiten ausrichten können, uns an diesen geistlichen Wahrheiten freuen können, die wir im Lied ausgedrückt haben. Ja, und es ist wirklich schön, wieder zu singen. Ja, das Predigtthema, die Gaben in der Gemeinde. Kennen wir ja alle, oder? Muss man über das überhaupt noch predigen? Wir sind ja in gewisser Weise Profis in diesen Dingen. Ich würde jetzt so sagen, wenn für jemand da gar nichts Neues dabei ist, und das kann durchaus sein, dann ist es einfach eine Wiederholung und eine Erinnerung und vielleicht auch eine Ermutigung, auch vielleicht eine Ermahnung, das Thema der Gaben für das eigene Leben wieder aufzugreifen. Die Predigt heute ist ja eigentlich eine Fortsetzung der Predigt vor zwei Wochen. Da ging es um die Gemeinde als der Leib Christi. Und ich hatte vor zwei Wochen den Predigttext aus dem Römer Kapitel 12 und ganz kurz nur, was wir da gelesen hatten und was ich dazu gesagt habe. Da sagt Paulus, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Das drückt die geistliche Realität des Leibes Christi aus, dass wir als Jünger Jesu Christi untrennbar mit Christus verbunden sind. Das ist eine geistliche Realität, das ist nicht nur ein Bild. Genauso auch die Wahrheit, viele Glieder, aber ein Leib, Vielfalt in der Einheit. Und ja, dieses Männchen soll das ein bisschen zum Ausdruck bringen. Du hast alle möglichen Glieder und alle diese Glieder dienen dazu, dass der Leib als Ganzes funktioniert. Das ist das Bild, das hinter dieser geistlichen Realität steht. Wozu ist eigentlich ein Leib, ein Körper notwendig? Und ich hatte dieses Zitat von William MacDonald eingeblendet, der gesagt hat, der Leib ist das Mittel, wodurch sich eine Person darstellt oder ausdrückt. So ist der Leib Christi das Organ, wodurch sich der Herr der Welt heute gegenüber zum Ausdruck bringen möchte. Seine wirklich gewaltige Aussage, dass Jesus Christus einen Leib hat, nämlich die Gemeinde, und durch diesen Leib drückt er sich aus und wirkt in dieser Welt durch die Gemeinde. Das ist sein Plan. Können wir nicht sagen, ja, ich habe einen anderen Plan, ich mache das anders. Das bringt nichts, wenn Gott diesen Plan für die Welt festgelegt hat. Und er sagt dann im Anschluss daran, wenn ein Gläubiger diese große Wahrheit einmal verstanden hat, wird er die Gemeinde nie mehr als von zweitrangiger Bedeutung einstufen, sondern wird sich rückhaltlos für die Interessen des Leibes Christi, das ist die Gemeinde, einsetzen. Und relativ zu Beginn der ganzen Serie haben wir ja gesprochen über, also habe ich versucht, auch in einer Predigt darzulegen, lokale Gemeinde, globale Gemeinde, also die weltweite Gemeinde und die lokale Gemeinde, also eine FEG Bülach oder eine andere Gemeinde, das hängt ganz eng zusammen. Also ich kann nicht sagen, ich diene der globalen Gemeinde und die lokale Gemeinde interessiert mich nicht. Das geht nicht. Das gehört zusammen. Und darum hat dieses Zitat von William MacDonald eine große Bedeutung für uns. Gehen wir weiter in dem Römertext. Also, wie Glieder am Leib, so sind wir als Jünger Jesu untrennbar mit Jesus verbunden. Und jetzt sagt dann Paulus ganz einfach, wir haben verschiedene Gnadengaben, das ist einfach so, lasst uns sie gebrauchen, lasst uns diese Gnadengaben einsetzen. Lasst uns Glieder, aktive Glieder sein am Leib Christi. Und da ist mir das Bild in den Sinn gekommen eines Schlaganfalls, wo Menschen durch eine Hirnstörung plötzlich eine Seite gelähmt haben. Die können sie nicht mehr bewegen. Und dann ist mir der Sinn gekommen, lasst uns nicht schlaff am Leib Christi herumhängen, sondern lasst uns Glieder sein, aktive Glieder, die beitragen, dass dieser Körper funktioniert. Und vorher sagt Paulus in diesem Text, dass Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das heißt, es ist Gottes Sache, welche Gnadengabe er einem jeden von uns gibt. Also hier ist es sinnlos zu sagen, ich will diese Gabe nicht, wenn Gott sie uns zuteilt. Und beim Lesen dieses Textes und beim Nachdenken über diesen Text ist mir bewusst geworden, dass das Ganze ziemlich einfach ist. Gott gibt uns Gaben, wir sind Glieder am Leib Christi, lasst uns die Gaben einfach nutzen. Es ist sehr einfach. Und jetzt höre ich aber schon die Fragen und die Stimmen, naja, so einfach ist es nicht. Was sind denn die Gaben eigentlich? Was sind denn geistliche Gaben? Und dann die ganz wichtige Frage, was ist meine Gabe? Das ist ja das, was uns interessiert. Was ist meine Gabe? Mit welcher Gabe kann ich dem Herrn dienen? Mit welcher Gabe will der Herr, dass ich ihm diene? Und diese zwei Themenkomplexe möchte ich jetzt ein bisschen beleuchten. Allgemein ein paar Aussagen über die Gnadengaben, über die Gaben, wie sie uns die Heilige Schrift darstellt. Und andererseits die Frage, wie erkenne ich meine Gabe? Was ist meine Gabe? Beginnen wir mit dem ersten Punkt, nämlich ganz allgemein über die Gaben ein paar Gedanken zu haben. Und da müssen wir hier sehen, dass Paulus von Gnadengaben spricht. Das sind Charismen. Und das ist ein Geschenk Gottes. Charis, die Gnade, das Geschenk. Gott schenkt uns etwas, wie er es will. Er gibt uns ein Geschenk. Und an einer anderen Stelle im 1. Korintherbrief sagt Paulus einmal, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, also diese Vielfalt und die Einheit. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Ein wunderschöner Vers, der uns zeigt, wie der dreieinige Gott in diesem Aspekt der Gnadengaben wirksam ist. Und wir sehen, dass die Gnadengaben nicht irgendwie im luftleeren Raum schweben, sondern Gott gibt diese Gaben zum Dienst. Also eine Gnadengabe hat den Zweck, einen Dienst auszuüben in der Gemeinde, beziehungsweise auch durch die Gemeinde in der Welt und hat das Ziel, eine Wirkung auszulösen. Und das zeigt uns, wie Gottes Plan mit diesen Gaben ist, er will eine Wirkung erzielen. Und die Gnadengabe für sich selber ist kein Selbstzweck. Die Gnadengabe für sich selber steht nicht einfach da, sondern Gott gibt sie zu einem ganz spezifischen Zweck, nämlich zum Dienen und durch den Dienst eine Wirkung zu erzielen, sodass der Körper aktiv ist, dass der Körper in dieser Welt etwas bewirkt, dass Gott etwas durch die Gabe, durch unsere Gaben in dieser Welt bewirkt. Und was auffällig ist an dieser, generell in der ganzen Thematik ist, dass über den Träger der Gabe, du und ich, über den Träger der Gabe steht gar nichts da. Und daran können wir lernen, dass es bei der Frage nach den Gnadengaben primär um Gott selber geht. Er teilt die Gaben aus nach seinem souveränen Willen. Er hat einen Dienst im Blick und er will eine Wirkung erzielen. Es geht also bei dieser Frage nach den Gnadengaben nicht um uns. Es geht nicht um eine Selbstverwirklichung durch unsere Gaben. Es geht nicht darum, das habe ich vor 2 Wochen schon versucht, ein bisschen aufzugreifen, es geht nicht darum, dass wir unsere Identität in der Gabe finden. Die Gabe bestimmt nicht unsere Identität, wie zum Beispiel der Fuß an einem Körper nicht seine Identität ist, sondern die Identität ist, dass er Glied am gesamten Leib ist und der Fuß nur den Zweck hat, dem Leib zu dienen. Es geht nicht um Selbstverwirklichung. Und vor kurzem wurde mir ein Buchtipp zugesteckt, das heißt von Gott berufen, wurde von einem jungen Mann geschrieben, der sich auch über diese Thematik der Berufung, der Begabung und des Dienstes im Reich Gottes Gedanken macht. Und er sagt, vielleicht bist du davon ausgegangen, dass es bei diesem Thema Berufung sehr viel um dich selbst geht. Du bist es ja schließlich der, beziehungsweise die, auf Gottes Berufung reagieren muss. Aber die Bibel nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise weg von uns selbst zu dem Berufenden und seinem Tun, seinem Wesen und seinen Eigenschaften. Und in dem Buch schreibt er interessanterweise auch über das Thema Glück. Das ist ja das, was uns Menschen so interessiert. Wie können wir glücklich werden? Was macht uns glücklich? Und er sagt in diesem Buch, das Glück liegt im Dienen mit den Gaben, die Gott uns gibt. Aber nicht um des Glücks willen. Das Glück ist ein Nebeneffekt. Im Mittelpunkt steht Gott und der Dienst, den wir für Gott tun. Und das ist ein Geheimnis. Das ist Geheimnis eines geistlichen Lebens, dass wir, indem wir dienen, erfüllt werden. Indem wir dienen, erfahren wir den Segen Gottes. Indem wir andere lieben, erfahren wir den Segen Gottes in unserem Leben. Das ist ein Geheimnis. Das werden nur die erleben, die das tun. Das kann man nicht also, im Vorfeld irgendwie experimentieren, sondern da gibt es nur eins. Dienen. Und dann schenkt Gott den Segen und das Glück, wie wir heute sagen würden. Und ich sage das deswegen, weil es so wichtig ist, weil wir Menschen sind hoffnungslose Egoisten. Hoffnungslose Egoisten. Wir sind von Egozentrik geprägt in einer Art und Weise und Tiefe, die uns, wenn Gott uns dann da und dort einmal einen Blick da hineinschenkt, schreckt. Ich bin immer wieder selber erschrocken, welche Gedanken in meinem Herzen sind. Das ist purer Egoismus vielfach, Egozentrik. Und da können wir nur beten darum, dass Gott uns einen Blick schenkt, dass er uns bewahrt und dass wir lernen zu dienen. So einfach, wie Gott es uns gesagt hat. Ein weiterer Aspekt mit diesen Gaben ist vielfach die konkrete Frage, also was konkret sind Gaben? Und wir haben ja in der Heiligen Schrift an mehreren Stellen Listen von Gnadengaben, also an diesen 3 Bibelstellen, Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, haben wir Listen von Gnadengaben, wo wir näher erkennen können, was jetzt diese Gaben sind. Und vielfach werden diese Listen als wie ein Katalog wahrgenommen. So nach dem Motto, das ist jetzt der Katalog und jetzt schaue ich, welche Gabe von diesem Katalog ich habe. Und das kann dann zu Schwierigkeiten führen, weil ich plötzlich vielleicht merke, da ist ja die Gabe gar nicht drauf, die ich habe. Oder aber man ist unglücklich, weil man etwas tut oder weil man eine Gabe hat, die da gar nicht draufsteht. Und mir ist bewusst geworden, dass diese Listen alles andere als erschöpfend sind. Und auch nicht irgendwie systematisch. Eine gewisse Systematik liegt drinnen, das zeige ich dann gleich noch. Aber das ist, mir kommt das so vor, wie ein Paulus situativ, also auf die Situation bezogen, jetzt einfach ein paar Gaben auflistet. Und ich sage ein ganz einfaches Beispiel. Die Gabe eines Dieners in der Technik finden wir hier nicht. Und es gibt sicher viele andere Gaben, die wir da nicht finden werden, weil wir in einer anderen Zeit leben, weil wir eine andere Situation haben. Und es ist auch völlig egal. Entscheidend ist, dass wir mit den Gaben Gott dienen können. Und eine gewisse Systematik liegt drinnen. Das kann man durchaus erkennen. Nämlich, man sieht einen Trend von den Gaben, die sich wiederholen, die dann offensichtlich sehr wichtig sind. Und dann Gaben, die teilweise auftauchen, teilweise auch nicht auftauchen. Zum Beispiel die Gabe der Prophetie, die taucht in allen drei Listen auf, wobei im Epheserbrief ziemlich gut definiert wird, was mit diesen Aposteln und Propheten gemeint ist. Das sind nämlich die Männer, auf denen sozusagen das Fundament der Gemeinde aufgebaut worden sind, also die 12 Aposteln und die neutestamentlichen Propheten. Vielleicht nicht erschöpfend, aber das ist der Schwerpunkt. Und dieses Thema der Prophetie, dass Gottes Offenbarung der Gemeinde gegeben wird, das kommt in allen drei Listen vor, weil das ist essentiell. Das ist eine Grundlagengabe, die Gott gegeben hat. Genauso haben wir in zwei Listen die Gabe des Apostels und in allen drei Listen die Gabe des Lehrens. Weil die Lehrgabe ist eine fundamentale Gabe, das heißt, sie baut auf dem Fundament der Apostel und Propheten auf. Und im Epheserbrief zum Beispiel sieht man eine gewisse Systematik in der Weise, dass man sagt, das sind die Grundlagengaben, Apostel und Propheten. Dann gibt es Hirten und Lehrer, die auf dem aufbauen. Das sind die Personen, die mehr in die Gemeinde reinwirken. Und dann hast du Evangelisten, die das Evangelium nach außen hin verkündigen. So könnte man eine gewisse Systematik hier erkennen. Aber im Epheserbrief steht uns nichts drinnen. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Katalog als Christ in Ephesus da sitzen würdest, würdest du sagen, ich bin weder Evangelist, ich bin auch kein Hirte und Lehrer, Apostel und Prophet schon gar nicht. Wo komme ich hier vor? Und daran sehen wir, dass wir das nicht zu eng sehen dürfen mit diesen Gaben. Das ist kein abschließender Katalog, sondern da sehen wir einen Trend, da sehen wir grundsätzliche Themen und etwas sehr Grundlegendes zum Beispiel ist das Dienen. Wir nennen das Diakonie, man könnte auch hier sagen Hilfeleistung, das heißt alles, was jemand tut, um anderen zu helfen, das ist eine Gnadengabe. Es gibt Menschen, die haben ein tiefes Bedürfnis, anderen Menschen etwas weiterzugeben, ihnen beizustehen. Oder die Gabe der Leitung steht fast so nebenbei, da unten irgendwo, obwohl wir wissen, wie wichtig sie ist an anderer Stelle. Das nur so als Überlegung, dass wir uns nicht zu sehr einschränken lassen. Und ich komme bereits zum nächsten Punkt, nämlich die Frage, wie hängen menschliche Begabung und geistliche Gabe miteinander zusammen? Es ist ja zum Beispiel sehr schön, dass wir auch in unserem Sprachgebrauch das Wort Begabung verwenden. Ein Kind hat diese oder jene Begabung oder dieses oder jenes Talent. Es ist urbiblische Sprache. Das Talent ist ja eigentlich Geld gewesen, stammt aus dem Gleichnis mit den Talenten und das hat sich in unserer Sprache zutiefst eingebürgert. Schön, weil da können wir darauf aufbauen, dass wenn wir von den Begabungen eines Kindes sprechen, dass man sagt, ja, Gott hat dem Kind diese Begabungen geschenkt. Der Schöpfer. Und die Frage, wie sich menschliche Begabungen und geistliche Gabe, wie die zueinander stehen, da bin ich überzeugt davon, dass diese Dinge einander ergänzen und sich keineswegs ausschließen, sondern wirklich ergänzen. Und auch hier möchte ich warnen vor einer unnötigen Vergeistlichung der Gaben. Also da kann es sein, dass jemand eine offensichtliche Begabung hat, mit der er in der Gemeinde dienen kann und dann sagst du, hey, schau, du kannst das so gut, mach das doch in der Gemeinde. Und dann habe ich nicht selten gehört, ja, weiß ich, ob das meine Gabe ist? Muss ich sagen, ja gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Das wird sich weisen. Aber bitte setze sie doch mal ein. Wir brauchen als Gemeinde diese Begabung. Gott hat uns geschaffen und Gott nützt die Begabungen, die er uns gibt. Ganz ein einfaches Beispiel. Paulus war vor seiner Bekehrung bereits ein begabter Theologe. Und nach seiner Bekehrung noch ein viel besserer Theologe. Gott hat diese Begabung, dieses Wissen eines Paulus genutzt. Aber es war natürlich ein Riesenunterschied. Vor seiner Bekehrung hat Paulus mit seiner Gabe Dinge kaputt gemacht. Er hat Menschen zu Tode gebracht mit seiner Begabung. Nach seiner Bekehrung hat Gott diese Gabe genutzt zur reichen Frucht. Und daran sehen wir ein wichtiges Kennzeichen einer Gnadengabe, nämlich die Wirkung. Gott legt auf eine Gabe Frucht. Das ist ein Erkennungsmerkmal, wie man eine Gabe erkennen kann. Und es ist furchtbar, wenn wir an Gaben festhalten, wo wir keine Frucht bringen. Wo wir offensichtlich auch von Gott nicht zu begabt sind. Aber dort, wo wir Frucht bringen, dort, wo der Gemeinde ein Dienst getan wird, wo Frucht entsteht, Leute, das ist eine Begabung. Da brauche ich keine Sonderoffenbarung von Gott. Und das ist etwas Wunderschönes und etwas, wo wir nur staunen können, wie Gott dann diese Gaben benutzt und Frucht schenkt. Also ich habe ganz kurz versucht, den Aspekt des Geschenks der Gabe, dass Gott uns diese Gabe schenkt, ich habe versucht darzustellen, dass die Listen im Neuen Testament nicht abschließend sind, sondern dass sie uns eine Orientierung geben und jetzt zuletzt ein bisschen versucht darzulegen, dass menschliche Begabung und geistliche Gabe, Gnadengabe Gottes, sich nicht ausschließen, sondern sich ergänzen und wir freimütig dienen können. So, und jetzt kommen wir zu dieser wichtigen Frage, die uns immer wieder beschäftigt: Wie erkenne ich meine Gabe? Und ich möchte jetzt mal provokant sein. Ich hoffe, ihr könnt es richtig einordnen. Provokation. Vergiss einmal alles, was du über Gabentests oder Ähnliches gehört hast. Vergiss einmal alles, was du über Gabentests oder Ähnliches gehört hast. Vergiss es einmal und versuche mal, meinen Gedanken aus der Heiligen Schrift zu folgen. Ich bin nämlich überzeugt, das Ganze ist viel einfacher, als wir es uns oftmals machen. Also ich stehe dazu, dass dieses Thema der Gaben keine Doktorarbeit ist. Ich stehe dazu, dass das Erkennen der Gabe für jeden Christen einfach möglich ist, ohne irgendeine Spezialoffenbarung, die es teilweise auch gibt. Also das möchte ich schon sagen. Also es gibt Gaben, spezielle Gaben, wo Gott wirklich durch übernatürliches Eingreifen spricht und wir auch oder derjenige oder diejenige auch weiß, okay, das ist jetzt etwas, was Gott mir geschenkt hat. Ich möchte jetzt mit uns an einem biblischen Beispiel zeigen, wie man seine Gabe erkennt. Und dieses Beispiel ist Timotheus. Timotheus, ein junger Mann, den Paulus zu seinem Mitarbeiter erkoren hat, der auch als Mitarbeiter des Paulus genannt wird im Neuen Testament. Und dieser Timotheus, wenn wir uns bewusst werden, was er alles getan hat, also seine Liste ist beeindruckend. Also da da staunt man. Man erblasst vor Neid sozusagen. Gell? Timotheus ist Mitautor einiger neutestamentlicher Briefe. Das übersehen wir oft. Wir reden immer von den Paulusbriefen und das sind natürlich die Paulusbriefe, aber 1. und 2. Thessalonicher Brief, 2. Korintherbrief, Kolosserbrief, Philipperbrief, Philemonbrief, steht überall Timotheus als Mitautor dieser Briefe. Also das heißt, er war nicht nur so ein Mitarbeiter der zweiten Reihe, sondern er war in der ersten Reihe gemeinsam mit Paulus unterwegs. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus, sagen wir, den Thessalonicher Brief schreibt und dann sagt der Timotheus zu Paulus, du, übrigens, den Aspekt, den müssen wir noch betonen. Paulus, ja gut, machen wir. Also voll dabei. Und er ist weltweit bekannt. Also muss man sich vorstellen, auf der ganzen Welt. Also jetzt vielleicht nicht gerade Leute, die Bibel nicht kennen, aber die Milliarden von Menschen, die Bibel kennen, die wissen, wer Timotheus ist. Bereits als junger Mann hat er heikle Missionen für Paulus erfüllt. Also nehmen wir hier das Beispiel der Gemeinde in Korinth. Das war ja ein Chaos, das war ein Streit. Da wurden die Leute aufgewiegelt gegen Paulus. Und Paulus hat gesagt, da gehe ich jetzt gar nicht hin. Das bringt nichts. Ich schicke den Timotheus hin. Das hat er gemacht. Und Timotheus hat dort eine heikle Mission wahrgenommen. Und es ist dann hin und her gegangen und so weiter. Aber letztlich kommt Paulus wieder dorthin und genießt die Früchte des Dienstes eines Timotheus. Später dann, da war er noch nicht mal 40 und im biblischen Begriff ein Jüngling, noch ein junger Mann. Ja, also Paulus sagt, niemand verachte deine Jugend, weil er noch nicht 40 war. Hat er die Aufgabe bekommen, eine große und einflussreiche Gemeinde in Ephesus wieder auf Kurs zu bringen. Denn die Gemeinde war in Gefahr abzudriften, Irrlehre, komische Lehren sind da eingedrungen und Paulus lässt den Timotheus in Ephesus zurück und sagt, sorge du hier für Ordnung. Also wir sehen an diesem Timotheus einen jungen Mann, der sich Gott hingegeben hat, wie Gott ihn reichlichst gebrauchen kann. Reichlichst gebrauchen kann. Und jetzt wollen wir uns aber über diesen Mann ein bisschen, nachdenken. Rein menschlich betrachtet, wenn ich jetzt ein internationaler Großkonzern wäre, der eine globale Mission hat, würde ich mir den Timotheus nicht auswählen als meinen Angestellten. Warum nicht? Weil er kein Draufgängertyp war. Er war kein Draufgängertyp. Er war jemand, den Paulus wiederholt ermahnen musste, sich seiner Gaben bewusst zu werden. Er sagt, gedenke doch der Gabe, die du empfangen hast. Wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sagt er ihm. Das heißt, Timotheus war von seinem Naturell eher ein ängstlicher, vorsichtiger Typ. Man könnte vielleicht sogar ihm unterstellen, verzagt bis mutlos, der zu Niedergeschlagenheit neigt. Und dann lernen wir auch, dass er häufiges Unwohlsein hatte. Also ich würde so einen Mann nicht einstellen. Das ist mir ein zu großes Risiko, dass er dann irgendwo unterwegs flach liegt oder keinen Mut mehr hat, die Dinge anzupacken. Und da sehen wir, dass die rein menschlichen Voraussetzungen nicht reichen. Also wenn ich vorher gesagt habe, menschliche Begabungen, menschliche Voraussetzungen nutzt Gott, um Gaben zu, also um dadurch zu wirken, dann möchte ich jetzt sagen, diese menschlichen Begabungen reichen nicht aus und sind auch nicht die Grundvoraussetzung, weil Gott aus diesem Schwachen, was wir Menschen ja darstellen, etwas Gewaltiges machen kann. Das heißt, die Gabe reicht über die menschliche Begabung weit, weit hinaus. Und wir lesen bereits im Alten Testament, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, die Draufgänger sind. An denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und das schauen wir uns jetzt an, inwieweit das Herz des Timotheus auf Gott gerichtet war. Denn das ist eine Grundvoraussetzung, das ist jetzt eine echte Grundvoraussetzung für einen fruchtbaren Dienst, für dafür, dass Gott nach dem Maß des Glaubens eine Gabe zuteilt. Und Timotheus hat sich schon sehr früh bekehrt, nämlich auf der ersten Missionsreise des Paulus, die ist hier gestartet. Von Antiochien sind sie weggestartet nach Zypern, dann sind sie daher, dann sind sie daher und dann sind sie irgendwann in Lystra gelandet und dort wohnte der Timotheus und er dürfte sich ziemlich sicher bereits auf dieser ersten Missionsreise des Paulus bekehrt haben. Da war er vielleicht plus minus 20 Jahre und Timotheus hatte sehr gute Voraussetzungen für eine Bekehrung, weil er nämlich in einem frommen Elternhaus aufwächst. Seine Großmutter und Mutter sind treue Juden, die die Schrift kennen, die auch die Schrift ihm weitergeben als Kind. Er kennt von Kind auf die Heiligen Schriften und er ist in einem frommen Umfeld. Und in diesem Umfeld hört er die Predigt des Paulus und bekehrt sich. Fromm sein bedeutet nicht, bekehrt zu sein. Es brauchte eine Bekehrung, nämlich, dass er anerkennt, dass Jesus Christus der von Gott gesandte Messias ist. Dass er der ist, der die Sünde der Welt getragen hat. Dass er der ist, vor dem er sich als junger Mann beugt und sagt, ich brauche Sündenvergebung. Und diese Sündenvergebung in Jesus Christus annimmt. Und dann geschieht das erste Wunder, nämlich, dass er den Heiligen Geist bekommt. Das ist eine Grundvoraussetzung auch für einen Dienst im Reich Gottes. Er bekommt den Heiligen Geist aufgrund seiner Bekehrung. Und so hat er wirklich die besten Voraussetzungen, ein mächtiger Diener im Wort Gottes, im Reich Gottes zu werden. Und ich habe deswegen jetzt das Wort Gottes angesprochen, weil er von Kind auf die Heiligen Schriften kennt. Und ich kann euch nur sagen, ohne dieses Wissen hätte er seinen Dienst nicht tun können. Es wäre unmöglich gewesen. Und ich möchte an der Stelle erneut die Jungen wirklich ermutigen, lest die Bibel. Macht euch vertraut mit der Heiligen Schrift. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, dass ihr im Reich Gottes mächtig und fruchtbar dienen könnt. Und das hat der Timotheus Intus gehabt. Wie der sich bekehrt hat, hat es Klick gemacht bei ihm. Die ganze Schrift ist offenbar geworden. Er hat plötzlich gecheckt, worum es in dieser Heiligen Schrift geht. Timotheus hat aber um die Zeit seiner Bekehrung herum eine Katastrophe miterlebt. Und zwar wurde Paulus exakt in Lystra gesteinigt. Die haben den Paulus gesteinigt, da ist ein Pöbel hat sich da entwickelt und hat den Paulus gesteinigt. Und der hat das miterlebt. Der hat miterlebt, wie ein Knecht Gottes, ein Diener des Wortes Gottes, gesteinigt wird. Und wie er verfolgt wird. Und Paulus sagt später mal zu ihm, du weißt das alles. du bist meinen Verfolgungen und meinen Drangsalen gefolgt. Und wir können hier sagen, auch Verfolgung und Drangsal halten ihn nicht davon ab, ein Jünger Jesu zu sein. Das ist wichtig, weil jetzt hätte es bereits sein können, dass er sagt, hey, das wird mir zu heiß. Bin doch nicht blöd und lass mich da steinigen. Ein paar Jahre später, man schätzt 2-3 Jahre später, kommt Paulus auf der zweiten Missionsreise wieder vorbei. Und jetzt passiert eben die Berufung, dass Paulus sagt, diesen Timotheus will ich mitnehmen. Warum? Wie kommt Paulus auf diese Idee, dass er den Timotheus mitnimmt auf seine Missionsreisen? Und ich muss sagen, es ist relativ einfach. Relativ einfach. Natürlich, es hat immer dann Aspekte, die für uns im Verborgenen sind, aber es hat viele völlig offensichtliche Gründe. Und es heißt nämlich von ihm, er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern aus Ikonion und Lystra. Was heißt das? Timotheus war bekannt. Timotheus ist nicht zu Hause gesessen und hat sich abgekrampft mit der Frage, welche Gabe er hat. Sondern er war präsent, der war in der Gemeinde, der war in den Sonntagsversammlungen, der war in den Gebetsstunden, der hat gedient. Hey Timotheus, wir brauchen da jemand. Okay, ja gut, mache ich. Die Ältesten haben mitbekommen, wie er dient, wie er im Umgang mit Menschen ist. Sie haben wahrgenommen, wie er mit der Heiligen Schrift umgeht, wie er die Heilige Schrift erklären kann. Er hatte ein gutes Zeugnis. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus mit den Ältesten im Gespräch war und gesagt hat, du, wir merken, wir brauchen einen Helfer, einen Gehilfen, wir brauchen jemanden Jungen, der uns hilft. Und dann sagen die, ja, du, da gibt es den Timotheus. Schau dir den einmal an. Und das ist das Einmaleins des christlichen Lebens, wie es auch der Armin Mauerhofer in seiner Predigt, die er vor kurzem hier gehalten hat, gesagt hat. Bibel lesen, sich einsetzen für die Gemeinde, Bibelstunde besuchen, im Gebetskreis sein, aktiv sein, ein persönliches Glaubensleben führen. Das ist das Einmaleins des Christenlebens. Und das war bei Timotheus ausgeprägt vorhanden. So ausgeprägt vorhanden, dass es aufgefallen ist und dass die Ältesten dort ihn empfohlen haben. Also erst nach einigen Jahren der treuen Nachfolge geschieht das Besondere einer Berufung. Es ist nicht bei der Bekehrung geschehen, sondern das ist die Frucht und die Konsequenz eines jahrelangen treuen Dienens mit dem Herrn geschehen. Was ist das Nächste? Genau, jetzt bekommt er eine Berufung und ich habe hier in Klammer dazu geschrieben, die Rolle der Gemeinde und der Geschwister im Erkennen der Gabe sollten wir nicht unterschätzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn Menschen eine Begabung wahrnehmen, dann sollten wir das ernst nehmen, wirklich ernst nehmen. Also ich habe es vorher schon kurz einmal erwähnt, aber ich möchte es noch einmal ermutigen. Überlegt einmal, wo ihr Ermutigung bekommen habt in eurem geistlichen Dienst. Und nehmt das ernst, weil andere Geschwister uns beobachtet haben und weil sie gesehen haben, wo dieser Dienst oder dieses Einsetzen für den Herrn hinführt und ob es Frucht bringt, ob wir da eine Begabung haben. Und es gibt aber noch eine Bedingung für den Timotheus. Das ist nicht ohne. Paulus sagt, sorry Timotheus, wir missionieren unter Juden und du bist von einer jüdischen Mutter, du musst dich beschneiden lassen. Überlegt einmal, das ist eine Katastrophe. Ich meine, in der damaligen Zeit mit circa 20 Jahren beschnitten zu werden, das ist keine Operation in Vollnarkose mit allem drum und dran und auch dann tut es noch weh, sondern das ist, da geht es zur Sache. Das tut saumäßig weh und bedeutet wirklich, persönliche Nachteile auf sich zu nehmen und zu sagen, okay, ich bin bereit, auch das über mich ergehen zu lassen und mich beschneiden zu lassen. Ich bin bereit, persönliche Nachteile auf mich zu nehmen für das Reich Gottes. Ja, überlegen wir mal, sind wir bereit dazu? Sind wir bereit dazu, dass wir persönliche Nachteile in Kauf nehmen? Das fängt schon bei ganz kleinen Dingen an. Wir Menschen sind ja sehr speziell. Der eine hat eine spezielle Kleidung, der andere hat eine spezielle Frisur, der nächste hat ein spezielles Auto, ein spezielles Hobby, was weiß denn ich was. Ja? Jetzt werden wir gläubig und das können wir uns so vorstellen, der Paulus sagt, komm Timotheus, jetzt fahren wir irgendwo hin und der Timotheus hat irgend so ein auffälliges Auto. Das kracht und ich weiß nicht was und blitzt und so weiter. Und dann sagt der Paulus nach zwei Städten, du, die Leute schauen nur auf dein Auto, das nervt mich, das muss weg. Weg mit dem mit der Karre und wir kaufen uns jetzt einen Golf. Ja? Und jetzt muss der sein liebstes Stück, ja, wo er stundenlang herumgebastelt hat, weg, tschüss, weg. Und das ist die Bereitschaft, die es braucht im Reich Gottes, dass wir einfach die Dinge, die uns hindern, weg. Einfach weg. Und ich meine, der Timotheus, der war bereit. Und da sehen wir das Herz dieses Timotheus. Und warum Gott ihn so reich gebrauchen konnte. Also wir haben ja gelesen, dass Gott die Gabe gibt nach dem Maß des Glaubens. Und ich glaube, das ist die Antwort, das Maß des Glaubens, wie sehr wir Gott vertrauen, dass er unser Leben in die Hand nehmen kann und nehmen will. Und jetzt kommt dann das Außergewöhnliche, nämlich, dass er ausgesendet wird unter Handauflegung in der Gemeinde. Und wir lesen das zweimal in den Timotheusbriefen, wo Paulus ihn an diese Situation erinnert, dass er durch Handauflegung eine außergewöhnliche Gabe bekommen hat. Und wenn ich jetzt so die ganze Schrift lese, dann glaube ich, dass das nicht alltäglich ist. Das glaube ich jetzt wirklich, ist etwas Außergewöhnliches im Leben des Timotheus. Mir selber hat niemand die Hand aufgelegt. Ich hoffe trotzdem, dass ich mit der Gabe dem Herrn diene, die er mir gegeben hat. Aber hier ist etwas Außergewöhnliches geschehen. Und ich finde es deswegen wichtig, weil wir sehen, es hat jahrelang gedauert, bis es zu etwas Außergewöhnlichem gekommen ist. Aber Timotheus war auch dann, wo er diese Gabe bekommen hat, noch nicht so weit, dass er der Mitarbeiter des Paulus geworden oder schon wäre, der er war, wie ich es zu Beginn vorgestellt habe, sondern er war zuerst ein Gehilfe. Ein Gehilfe des Paulus. Paulus hat gesagt, du Timotheus, wir brauchen das, bring doch das schnell. Und er sagt, bin ich eigentlich müde, wir haben gestern bis um 1 in der Nacht eine Diskussion gehabt, jetzt ist 7 in der Früh. Paulus sagt, hey, hol das jetzt. Ein Gehilfe. Sind wir bereit, Gehilfen zu sein, zu dienen, zu lernen, zu fragen, bereit zu sein, Korrektur zu erfahren? Das ist nicht easy. Und diese Bereitschaft müssen wir haben. Und auch hier sehen wir, dass Timotheus, also wir sehen es aus der Schrift, dass es einige Zeit noch gedauert hat, bis dann plötzlich der Tag kam, an dem Paulus ihn eingesetzt hat. Und das war dann auf der zweiten Missionsreise, wie ich gesagt habe, die ist ja hier gegangen, da sind sie da hochgezogen, dann hier hat er den Timotheus berufen, dann haben sie ihn mitgenommen, dann sind sie da herumgezogen und dann sind sie nach Europa gekommen und dann sind sie hier in Thessaloniki gelandet. Und da kommt jetzt die Stunde des Timotheus. Denn Paulus muss sozusagen fliehen. Er zieht jetzt hier runter, weil er verfolgt wird und er sagt zu Silas und Timotheus, bleibt ihr hier. Ihr müsst hier noch die Arbeit weitermachen. Und das ist jetzt die Situation, wo wo Timotheus aus dem Schatten eines Gehilfen heraustritt und dient mit allem, was er hier gelernt hat. Und mit seinem ganzen Herzen. Und wir sehen dann, wie sich nach und nach, wie er in diesen Dienst hineinwächst. Und wie sich seine Gabe entwickelt. Sie entwickelt sich. Sie wird reich. Gott schenkt Frucht. Und eines möchte ich noch ergänzen. Timotheus hatte einen geistlichen Vater. Das war Paulus. Und auch das muss man wollen. Auch man muss einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter wollen. Es ist jemand, der einem sagt, wo es lang geht. Das wollen wir Menschen ja nicht. Wir wollen ja selber sagen, wo es lang geht. Aber es braucht geistliche Väter und geistliche Mütter in der Gemeinde und es braucht solche, die bereit sind, diese Führung von geistlichen Vätern und Müttern anzunehmen. Und auch er, sehen wir, war ein solcher Mensch. Er hatte dieses Herz, sich von einem geistlichen Vater etwas sagen zu lassen. Nächste Woche, am Sonntag, ist Muttertag. Und vielleicht wollen wir uns dann da vertieft mit dieser Frage beschäftigen, was bedeutet es, ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter zu sein. Wir kommen zum Schluss. Ich habe versucht darzustellen, dass menschliche Begabungen und geistliche Gaben sich ergänzen. Das schließt sich nicht aus. Ich habe aber genauso versucht zu zeigen, dass menschliche Fähigkeiten nicht ausreichen und dass Gott über Verstehen und Vermögen hinaus wirkt und wirken will und dass es eine menschliche Bereitschaft dazu braucht, ein Herz, um Gott zu dienen. Und dann wird eine Gabe offenbar und dann geschieht geistliches Wachstum, es geschieht Frucht. Und ich möchte uns ermutigen, Geschwister, ich möchte uns ermutigen, dass wir diesen Weg gehen. Im Glauben, dass Gott mich mit all meinen Schwächen gebrauchen kann und gebrauchen will. Und wie die Glieder am Leib, es gibt kein unnötiges Glied am Leib. Gibt es nicht. Genauso ist es unmöglich, dass jemand von uns Christ ist und unnötig ist. Gibt es nicht. Ja, meine einleitende Frage war, ist es so einfach? Und ich möchte sagen, ja, es ist ziemlich einfach, aber es kostet viel. Es kostet uns das Leben einer Nachfolge, das Leben der Heiligung, die Hingabe an Gott, Bereitschaft zu dienen. Und ich würde jetzt wirklich so provokant wiederum sagen, der Rest ergibt sich, weil Gott da ist. Er sieht unser Herz und er wird eingreifen. Damit möchte ich schließen und zum Schluss gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für diese Vorbilder in der Heiligen Schrift. Es ist schön zu sehen, wie du Männer und Frauen gebrauchst. Wie Frucht entsteht, wie geistliche Frucht entsteht, wie Gemeinden wachsen, wie Menschen sich entwickeln. Es ist gewaltig. Ja, wir freuen uns darüber. Es ist so schön. Und ich bete darum, dass jeder von uns das erfahren darf. Ja, wir wollen uns ausstrecken nach dir. Du bist das Ziel unseres Glaubenslebens. Du selber. Und wir freuen uns darauf, auf alles, was du uns schenkst. Die Gaben, die offenbar werden, auf die Frucht, die geschieht, auch das Glück, die Freude, die damit in Verbindung steht. Ja, wir freuen uns darauf und wir hoffen darauf. Wir wollen dir die Ehre geben. Amen.